Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room. While wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren?
Mein heutiger Gesprächspartner ist einer der bekanntesten Wirtschaftshistoriker Deutschlands. Es ist Herr Prof. Dr. Nikolaus Wolf von der Humboldt-Universität Berlin, wo er Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte lehrt. Lieber Nikolaus, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über das Thema die Wende von 1878-79, Zollpolitik und ihr Kontext sprechen darf. Willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Format. Und ich glaube, wir werden hoffentlich irgendwie voneinander auch was haben.
Ich glaube, wir werden mehr von Ihnen haben als Sie von mir und von uns. Aber wir werden uns dann natürlich auch heute einbringen in diese Diskussion. Die erste Frage, die ich gern besprechen würde, ist Ihre Denomination oder Ihre doppelte Ausrichtung. Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom und Historiker, Wirtschaftshistoriker. Sie haben hier an der Freien Universität Berlin einen Master in moderner Geschichte gemacht und aber auch ein Diplom für Volkswirtschaftslehre erworben. Was bedeutet denn diese Doppelexpertise, wenn man auf die Wirtschaftsgeschichte beispielsweise des 19. Jahrhunderts blickt? Gehen Sie da anders dran als eine Historikerin oder ein Historiker?
Ich glaube schon. Also ich konnte mich in meinem Studium immer nicht entscheiden und habe dann irgendwann beschlossen, ich will das auch gar nicht. Beides hat natürlich seine Vorteile, sind sehr unterschiedliche Perspektiven. Ich erinnere mich daran, wie ich dann hier im Kolloquium von Herrn Czernak, der auch der Betreuer meiner Magisterarbeit damals war, das erste Mal was zu meinem Dissertationsthema vorgetragen habe. Und es ging um sozusagen eine quantitative Untersuchung von Preisentwicklungen in Polen nach 1918. Die Frage ist, ob dieses Land sich sozusagen zu einer wirtschaftlichen Einheit entwickelt hat. Und dann, als ich fertig war, war sein Kommentar, es ist wie ein Schluck klaren Wassers. Erste Reaktion war etwas ernüchternd. Ich habe gedacht, ist das jetzt ein Kompliment? Beim weiteren Nachdenken habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich genau das, was die Volkswirte vielleicht dann eben in die Geschichtswissenschaft reinbringen können. Das ist eine sehr nüchterne Perspektive. Es geht um die Suche nach rationalen Motiven häufig. Und das ist sozusagen etwas, was manchmal nicht so gut sichtbar gemacht werden kann mit anderen Zugängen. Aber natürlich auch umgekehrt haben dann eben Historiker häufig eben viel mehr den größeren Kontext im Blick, während Ökonomen dann Gefahr laufen, zu sehr sich auf einzelne rationale Aspekte oder rationalisierbare Aspekte zu fokussieren.
Das ist interessant. Ich würde gerne, bevor wir uns dem Thema nähern, noch einen zweiten Punkt aus Ihrem akademischen Werdegang aufgreifen. Sie haben nach Ihren Studien in Deutschland Zeiten in Großbritannien, in England verbracht. Sie waren in London an der London School of Economics und dann Professor in Warwick. Jetzt sind Sie wieder hier in Deutschland gelandet, Professor an der Humboldt-Universität seit 2010. Wie würden Sie denn Ihre Erfahrungen in Großbritannien beschreiben und wie sehr sind Sie Großbritannien und der Wirtschaftsgeschichte Großbritanniens verbunden geblieben? Ist das ein eng verbundenes Feld oder sind das unterschiedliche akademische Traditionen?
Also ich bin dem sehr verbunden. Ich hatte immer den Eindruck, dass also gerade in Warwick, auch an der London School of Economics, an den beiden Institutionen war Nick Crafts lange Zeit aktiv und er hat mich auch so ein bisschen geprägt. Er ist eben jemand, der wirklich sehr stark eigentlich sozusagen diese Quantifizierbarkeit oder die Versuche der Quantifizierung auch in einer langfristigen Perspektive unterstützt hat, der versucht hat, eben volkswirtschaftliche Konzepte zu verwenden, um historische Entwicklungen langfristig beschreiben zu können, aber der auch immer wieder immer im Gespräch geblieben ist mit den Historikerinnen und Historikern. Und das war immer ein bisschen Spannung da, aber eine kreative Spannung. Also ja. Und ich habe den Eindruck, dass sozusagen diese Entwicklung, die also in England, auch in den USA schon länger unterwegs war, in Europa, auf dem Kontinent, sagen wir mal, und in Deutschland, so vielleicht seit 15 Jahren sehr stark geworden ist.
Vermissen Sie Wissenschaft und Leben in England oder sind Sie froh, dass Sie wieder in Berlin gelandet sind?
Es gibt manchmal ein paar Dinge. Also wir haben den Sommer tatsächlich in England verbracht. Das ist jetzt auch nicht das Erste, worauf man kommt, den Sommer unbedingt in England zu verbringen. Aber es war wunderbar. Also gerade die West Midlands kann ich nur empfehlen. Es ist eine wunderbare Ecke. Aber ganz ehrlich, ich bin sehr glücklich in Berlin. Ich vermisse nicht viel.
Okay, ja, schön. Eines Ihrer wichtigsten Forschungsthemen ist der Handel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus. Warum dieses Forschungsthema? Was interessiert Sie daran oder warum halten Sie diese Epoche als besonders wichtig?
Mich hat, wie viele andere auch, das Thema Grenzen schon lange interessiert. Gibt es auch einen kleinen eigenen Hintergrund? Also mein Vater ist Vertriebener. Das hat vielleicht dazu geführt, dass mich deutsch-polnische Geschichte fasziniert hat und die Frage nach Grenzen. Und dann, wenn man sich mit polnischer Geschichte beschäftigt, dann muss man die Frage nach Grenzen stellen. Das ist also faszinierend, unglaublich kompliziert, was da so alles passiert ist. Und wenn man dann überlegt, wie ist das eigentlich zum Beispiel mit deutschem Außenhandel? Dann stellt sich ja auch schon die Frage, ja, also historisch wird es schwierig, denn was ist eigentlich Deutschland? Wie definiert sich sozusagen diese Volkswirtschaft? Und dann habe ich glücklicherweise irgendwann die Idee gehabt zu sagen, ich versuche mal sozusagen Binnenhandel und Außenhandel irgendwie zusammenzudenken und habe festgestellt, es gab da im Deutschen Reich seit den 1880er Jahren faszinierende Arten von Statistiken, die sich also auch versucht haben, auch sozusagen sowohl die binnenwirtschaftliche Verflechtung als auch die grenzüberschreitende gemeinsam zu erfassen. Das ist sozusagen, also, wenn man so will, natürlich so eine Art Dekonstruktionsversuch auch sozusagen dieser nationalstaatlichen Räume, an die man gerade als Volkswirt völlig gewöhnt ist. Wir denken einfach in diesen Boxen, es gibt also dieses Land und dieses Land, dann gibt es internationale Beziehungen und dann gibt es den Handel. Aber dass man sozusagen aufzudröseln und zu schauen, wie wichtig ist zum Beispiel jetzt, sind die Beziehungen zwischen, ich sage jetzt mal, Ile-de-France und irgendwie Lothringen und Lothringen und Oberbayern, das kann sehr interessante Perspektiven eröffnen.
Verstehe, Sie haben diese Außenhandelsbeziehungen statistisch erfasst seit den 1880er Jahren und auch dazu publiziert. Was sind denn Ergebnisse dieser Studien? Also wie muss man sich denn dieses Kaiserreich am Ende des 19. Jahrhunderts vorstellen? Wir befinden uns ja in einer Phase, die auch genannt wird, die Phase der ersten Globalisierung. Ist die wirtschaftliche Verflechtung des Reiches nach außen vergleichbar mit einer Verflechtung, wie wir sie heute kennen? Oder ist das doch noch ganz anders gewesen? Und auf welche Art und Weise waren die unterschiedlichen Teile Europas verflochten? Was wurde da eigentlich gehandelt? Welche Waren gingen in welche Richtung?
Die erste Globalisierung ist tatsächlich ihren Namen wert. Ich denke, es war eine erste Art von Globalisierung. Es ist aber trotzdem gleich ganz anders als die zweite. Etwas enttäuschend für den Wirtschaftshistoriker. Wir können also das nicht eins zu eins irgendwie übersetzen. Aber in der ersten Globalisierung wurde global zwischen den USA und Deutschland, zwischen Deutschland und China wurden Waren aller Art gehandelt. Also der Beitrag, den ich dann mit dem Fabian Hungerland in einem Projekt und im Aufsatz, verschiedenen Aufsätzen dann geleistet haben, war eben diesen deutschen Außenhandel, so wie er vom Statistischen Reichsamt dokumentiert wurde, auf der Produktebene runterzubrechen und sozusagen in seiner ganzen Vielfalt einmal systematisch zusammenzufassen, darzustellen. Und was man sich da zeigt, ist eine unglaubliche Vielfalt dieser Produkte, die auch ständig zunimmt. Und noch eine gewisse Ähnlichkeit, die wir überraschend fanden zu der heutigen Zeit. Wir hatten immer den Eindruck gehabt, naja, also es gab dann eben Deutschland beispielsweise hat sich spezialisiert auf Maschinenbau und auf chemische Produkte, elektrotechnische Produkte. So, das ist das, was dann eben so in den 1880er, 90er Jahren immer wichtiger wird. Und das eben exportiert und umgekehrt dann Rohstoff und landwirtschaftliche Produkte importiert. So, das ist so unsere Vorstellung von dieser ersten Globalisierung, eine ziemlich klare Spezialisierung. Und wenn man da aber dann reinzoomt und auch diese ganzen Details sieht von auf der Produktebene, stellt man fest, dass da auch, wenn man das ganz engmaschig sich anschaut, immer importiert und exportiert wurde. Und zwar vor allem, wenn man sich den Außenhandel dieses Deutschland-Deutschen Reichs mit seinen reichen europäischen Nachbarn, im Wesentlichen den westeuropäischen Nachbarn anschaut, sieht es doch in vielerlei Hinsicht schon ähnlich aus zu dem, was wir heute auch sehen, nämlich ganz viel Handel, der immer in zwei Richtungen geht. Also auch bei eben elektrotechnischen Produkten, wo durchaus Deutschland quasi damals als Weltmarktführer galt, wurde immer auch importiert. Also diese simple Art von Spezialisierung hat es nicht mal damals so gegeben.
Deutschland gilt als Exportweltmeister oder fühlt sich als Exportweltmeister in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder hat immer mehr die Befürchtung, diesen Rang zu verlieren. War das Ende des 19. Jahrhunderts ähnlich? Also erstens von den Zahlen her und zweitens vom Gefühl her, dass man im Deutschen Reich dachte, der Außenhandel ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen alles dazu tun, dass wir unsere hervorragende Position in dieser Hinsicht behalten und nicht in ein Handelsbilanzdefizit beispielsweise abrutschen?
Also der Stellenwert des Außenhandels, der ist auf jeden Fall stetig gewachsen und man hat diese Wahrnehmung gehabt, man ist insbesondere im Wettbewerb mit den Briten. Also die Briten wurden generell, auch zu Recht, soweit man das irgendwie quantitativ sichtbar machen kann, wurden als die führende Nation sozusagen im Außenhandel gesehen und sind es wohl auch bis zum Ersten Weltkrieg geblieben. Aber es sieht so aus, als ob Deutschland relativ ganz stark aufgeholt hat. Und das war ein Wettbewerb, der dann vor allem, der sich eigentlich auf ganz vielen Märkten abgespielt hat. Also zum Beispiel eben auch in Fernost, ja, wo dann also die Deutschen und die Briten versucht haben, mit den gleichen Produkten auf den Markt zu gehen. Aber auch in Spanien sieht man das zum Beispiel, dass sie dann also versucht haben, dort mit den gleichen Produkten einander Wettbewerb zu machen. Und wie wichtig dann allerdings jetzt tatsächlich, wenn man die Perspektive, die ganzen Debatten des Kaiserreichs sich ansieht, wie wichtig dieser Außenhandel dann da wirklich war, ich glaube, das hatte nicht den Stellenwert, den der heute hat. Auch zu Recht, weil es damals einfach quantitativ im Vergleich zur gesamten wirtschaftlichen Leistung auch nicht so wichtig war. Aber es war sehr, sehr dynamisch.
Wir wollen ja heute darüber reden, was in den Jahren 78, 79 passiert ist und warum es da zu einer zollpolitischen Wende gekommen ist. Lassen Sie uns zunächst aber auf die Zeit davor blicken. Seit Adam Smith scheint es so zu sein, dass die Ökonomen ins 19. Jahrhundert hinein hauptsächlich davon ausgehen, Freihandel ist gut für alle. In der Praxis scheint sich dieser Freihandel aber nie so ganz richtig durchzusetzen. Könnten Sie dieses Verhältnis zwischen ökonomischer Theorie auf der einen Seite und ihrer Entwicklung und der praktischen Umsetzung von Zollpolitik in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ganz kurz charakterisieren?
Die Idee des Freihandels entsteht ja in Großbritannien, in England, in Schottland, in einer Zeit, in der dieses Land sich wirtschaftlich unglaublich stark entwickelt. Und es ist auch dann so, in der Rückschau sieht es schon auch aus wie sozusagen der ideologische Überbau der Gewinner, der sich dann allerdings, und das ist das Überraschende vielleicht daran, im Laufe des 19. Jahrhunderts dann tatsächlich immer mehr Bahn bricht, in dem Compton-Chevalier-Vertrag von 1861, dann in dem preußisch-französischen Vertrag von 1862, die sehr, sehr weitgehend eigentlich Freihandel zulassen. Dann gibt es eigentlich ein kurzes Zeitfenster, dass man tatsächlich in Europa von der Ära des Freihandels reden kann. Aber das ist ein kurzes Zeitfenster. Und es wird dann auch eigentlich ab Mitte der 1870er Jahre schon wieder geschlossen, als es dann erste sichtbare Gegenbewegungen wieder gibt, die sagen, wir müssen uns vor schädlichen Einflüssen aus dem Ausland schützen. Wir müssen unsere vielleicht zum Teil junge Industrie schützen. Wir müssen aber auch unsere Landwirtschaft schützen vor allen möglichen Einflüssen aus dem Ausland. Also es ist sozusagen, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die aber tatsächlich als dominierende Position in der Außenhandelspolitik nur eine ganz kurze Lebensdauer von vielleicht 15 Jahren hat.
Ihre Bemerkungen zum British Empire und dem von ihm vertretenen Freihandel führen zu dem Gedanken, dass Freihandel auch dann eingesetzt wird oder als Argument verwandt wird, wenn es der eigenen exportierenden Industrie besonders zugutekommt. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ich meine, alle diese Argumente sind immer interessengeleitet und stehen nicht so irgendwo für sich. Also der Freihandel ist immer möglich, auch irgendwelche theoretischen Argumente zu machen, aber wenn man dann eben sich die Details anschaut und feststellt, dass in Wirklichkeit eigentlich ja nicht nur jeder Sektor, sondern jedes einzelne Unternehmen anders ist und mit anderer Produktivität unterwegs ist, zerbrechen diese also oder lösen sich diese theoretischen, simplen Konstrukte häufig in Wohlgefallen auf.
Gut, also es ist nicht erstaunlich, dass in der Praxis anders gehandelt wird, als die ökonomische Theorie das vorschreibt oder meint, zum besten Nutzen für alle zu beschreiben. Lassen Sie uns noch kurz über den Deutschen Zollverein sprechen, der 1834, glaube ich, gegründet wird, Preußen und immer mehr deutsche Länder umfasst. Wie kann man den einordnen in das Spannungsverhältnis zwischen Freihandel und Protektionismus? Ist das der Versuch, wie in der Europäischen Union sowas wie einen inneren Freihandelsmarkt zu schaffen mit dem freien Verkehr von Kapital, Personen und Waren und sich gegen außen hin besonders abzuschützen, abzugrenzen? Oder steckt in diesem Zollverein eher so grundsätzlich das Bemühen, zollfreie Zonen zu schaffen und die möglichst auszuweiten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also es gab eine Zeit, in der man sozusagen versucht hat, diese Parallelen ganz stark zwischen dem Deutschen Zollverein, der wirtschaftlichen Einigung Deutschlands und dann der späteren politischen Einigung Deutschlands und den Entwicklungen auf europäischer Ebene zu ziehen. Da ist vielleicht ein bisschen was dran, aber ich glaube, dass sozusagen, es ist selbstverständlich, dass der Zollverein in einem völlig anderen Kontext entstanden ist und deswegen natürlich auch diese Vergleiche hinken. Also der Zollverein ist einerseits zu sehen als der Versuch einiger deutscher Regierungen, die als hinderlich empfundenen Barrieren abzubauen, um die eigenen Zolleinnahmen nämlich zu erhöhen. Ja, also weil die Wahrnehmung tatsächlich dann sich irgendwann durchgesetzt hat, geleitet vor allem von Preußen, dass da also unter dem Finanzminister Motz vorangegangen ist, die zeigen konnten, dass wenn man nämlich ein System von einem großen Binnenmarkt ohne Binnenzölle, aber mit gemeinsamen Außenzöllen hat, dass da alle Beteiligten von unterm Strich mehr haben, weil nämlich auch sich gezeigt hat, dass gerade für diese Kleinststaaten in Deutschland die Verwaltungskosten also exorbitant waren. Dass sie einfach sozusagen die Zolleinnahmen, die generiert wurden, durch die Verwaltungskosten, die sie brauchten, um diese Zölle überhaupt sozusagen einsammeln zu können, weggefressen wurden. Und diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. Also in gewisser Weise ist die Gründung des Zollvereins auch dem geschuldet, dass die Staaten ganz knapp bei Kasse waren und versucht haben, auf diese Weise eine Rationalisierung dieses ganzen Zollsystems zu bringen. Die Preußen hatten dabei immer noch eine ganz andere Motivationslage, denn für Preußen war ja klar, es geht darum, diese Landbrücke zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil nach dem Wiener Kongress zu schließen. Und das ist eine Position, die sich in Preußen dann eben in den Mitte der 1820er Jahre durchsetzt, die sagen, das ist ein unglaublich guter strategischer Hebel, wie wir das hinbekommen. Das war auch zu Recht genau dann die Sorge der Gegner dieses preußischen Konzepts, die nämlich Sorge hatten, dass wenn die Preußen es einmal schaffen, dann diese Art von Landbrücke zu schließen und diese wirtschaftliche Einigung voranzutreiben, dass es dann nur noch ein kleinerer Schritt ist, um dann auch den politischen dominierenden Einfluss zum Gelten machen zu können. Und das ist ja das, was sich im Endeffekt bewahrheitet hat.
Ich bin begeisterter Wahl-Berliner, komme aber eigentlich aus Innsbruck. Für Österreich war das schlecht, oder? Dieser Zollverein.
Ja, also die Habsburg hat es nicht gemocht und hat immer den Preußen absolut zu Recht unterstellt, dass da eigentlich machtpolitische Aspekte dahinter stehen. Also ich würde das genauso sehen. Das war eigentlich der Versuch, sozusagen über diesen wirtschaftlichen Hebel den Einfluss dann auszuweiten. Und das hat gut
funktioniert. Ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Integrationskräfte politischen Gestaltungswillen entwickeln. Könnte man das verallgemeinern?
Ja, man kann es aber auch umgekehrt sehen, dass sozusagen eigentlich der erste Antrieb vielleicht eben aus dem politischen Gestaltungswillen kam, nämlich zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass uns diese durchaus attraktiven Gebiete im Westen nicht wieder verloren gehen. Deswegen müssen wir den Zugriff darauf sichern und dann ist die Wirtschaftspolitik ein Mittel zum Zweck.
Also Henne oder Ei können wir nicht so ganz genau vielleicht unterscheiden. Gut, wir nähern uns also der Wende 78, 79. Jetzt befinden wir uns ja kurz vorher in den 60er Jahren in dieser Freihandelsphase. Ist das der Höhepunkt der Freihandelspraktiken in Europa im 19. Jahrhundert? Und zum einen, und wie kommt es dann in den 70er Jahren zu diesem Umschwung?
Ich denke, die Mitte der 1860er Jahre ist der Höhepunkt schon erreicht. Und wie kommt es zu dem Umschwung? Wieder, es ist eine Gemengelage von Motiven. Es gibt einmal einen zunehmend wahrgenommenen Druck auf die Landwirtschaft. Die Landwirte, die Großgrundbesitzer in Preußen, aber anderswo im Deutschen Reich, waren lange Zeit eigentlich freihändlerisch unterwegs, weil sie sich in einer sehr starken Position gesehen haben und haben dann festgestellt, dass gerade der Wettbewerbsdruck aus den Vereinigten Staaten, aus den USA, dass sie dem nichts entgegenzusetzen haben. Dass die also zu Preisen produzieren können, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und dann hat sich, also das war sozusagen ein ganz harter ökonomischer Faktor. Dann kommen aber neue Dinge dazu. Dann gibt es die bekannte Gründerkrise, die also einige Bereiche, einige Sektoren im Deutschen Reich ins Schlingern bringen lässt. Also zum Beispiel eben in der eisenverarbeitenden Industrie wird der Ruf nach einer Eisenschutzzöllen laut. Und dann gibt es noch ganz andere Motive. Es gibt das Motiv, dass eben dieses neu gegründete Deutsche Reich ein bisschen mehr ein Staatenbund als ein Bundesstaat ist, nämlich eine sehr, sehr schwache finanzielle Basis hat, fiskalische Basis hat und Bismarck die Idee hat, dass diese Grundlage erweitert werden kann, indem man sozusagen dann die Zölle erhebt oder beziehungsweise die existierenden Zölle erhöht. Ja, das ist also noch ein anderes Motiv. Und dann gibt es noch ganz andere Motive, die auch damit zu tun haben, dass ja eben die Sozialdemokratie bzw. die Sozialisten als gemeinsamer Reichsfeind von vielen wahrgenommen worden sind. Und man die Vorstellung hatte, dass eben dieser außenwirtschaftliche Druck für die Industrie vielleicht dazu führt, dass eben die Arbeiter und die Sozialisten eher revolutionär gestimmt sind und dass man dem etwas entgegenhalten kann, wenn man sozusagen die Industrie schützt. Das ist eine Argumentation, die damals tatsächlich relevant war, dass also quasi auch Antisozialisten oder beziehungsweise Sozialistengesetz und Schutzzoll zusammen gedacht wurden. Aber auch, dass es beispielsweise diese Phase des Kulturkampfs gab und das Zentrum als eine Partei an und für sich überhaupt weder freihändlerisch noch schutzzöllnerisch per se irgendwie fixiert war, aber dann gesehen hat, dass es eine Gemengelage gab, bei der sie strategischen Vorteil daraus haben, wenn sie ihre Position hin zum Schutzzoll ändern. Ja, und das war etwas, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor war. Also Das ist eine sehr, sehr spannende Situation, weil es eben nämlich nicht sich rein ökonomisch nur auf sozusagen den zunehmenden Druck dieser Globalisierung reduzieren lässt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, es ist viel interessanter gewesen, was da abgelaufen ist.
Ja, interessant, wie multidimensional dieser Prozess offensichtlich verlaufen ist, welche unterschiedliche Gruppen beteiligt waren und welche unterschiedliche Argumente sie verwendet haben. Wo lässt sich das denn für den Historiker oder die Historikerin nachspüren? Sind das Zeitungsartikel? Findet man das in Parlamentsreden? Oder welche Art von Quellen steht uns zur Verfügung, um genau das zu ergründen, worüber Sie gerade gesprochen haben?
Also der quantitative Wirtschaftshistoriker in mir wird natürlich jetzt zunächst mal auf die Statistik gucken und sagen, ja, was steht denn da in den Daten und Zahlen und so weiter? Und dann stellt man fest, die Statistik ist damals eben erst auch noch im Entstehen begriffen. Und der Schutzzoll bzw. die Zolltarifreform von 1879 ist eigentlich der Startschuss für eine vernünftige Statistik. Mit anderen Worten, wir haben gar keine brauchbare Statistik für die Zeit davor. Das ist, ja, muss man erstmal so feststellen. Heißt allerdings auch nicht, dass man da nichts machen könnte. Es gibt eine ganze Menge von auch eben statistischen Daten, die aber noch nicht in einer Form so mal zusammengefasst worden sind oder vergleichbar gemacht worden sind zu dem, was wir für spätere Zeiten haben, sodass man das wirklich nutzen könnte. Das ist das eine. Da ist also, glaube ich, viel möglich, aber das, was wir jetzt haben, reicht nicht, um da irgendwie was Sinnvolles sagen zu können. Und das andere sind dann eben tatsächlich Reichstagsreden, auch die Diskussionen, die in Zeitungen damals stattfanden, die Argumente, die da ausgetauscht wurden, da wurde zum Beispiel auch immer auf die sehr unsichere Zahlenlage verwiesen. Und dann wird aber nichtsdestotrotz auf dieser sehr unsicheren Grundlage werden da sehr weitreichende Argumente aufgebaut. Das ist also so ein gewisses Paradoxon irgendwo in der ganzen Diskussion.
Im Grunde ist ein Thema, das jemand wie Sie bearbeiten muss, der Wirtschaftswissenschaft, Statistiken kann und Historiker ist und auch die schriftlichen Quellen ansonsten qualitativ auszuwerten versteht, oder?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch viel zu tun ist. Ich denke, das ist ein spannendes Gebiet. Ja, und obwohl es durchaus natürlich eine große Literatur dazu gibt, gibt es eben sozusagen, ist diese wirkliche Brücke da noch nicht geschlagen worden, glaube ich.
Sie haben da mal eine interessante Formulierung verwendet, um diesen Prozess und die Bedeutung des Protektionismus in dieser Wendesituation auch zu kennzeichnen. Da haben Sie nämlich geschrieben, Protektionismus kann eher als Ausdruck nationaler Identitätssuche denn als ökonomische Rationalität beschrieben werden. Ich glaube, ein Stück weit wurde das schon klar durch das, was Sie jetzt vorhin einmal ausgeführt haben. Aber könnten Sie das vielleicht nochmal erklären, was dieses Ringen um die nationale Identität bedeutet hat für die damaligen Diskussionen?
Diese Nationswerdung, die ist ja nie abgeschlossen und das ist etwas, was natürlich gerade da im Kaiserreich eine wichtige Rolle gespielt hat, genauso wie eigentlich in allen europäischen Nachbarländern in dieser Zeit. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Aber was wir beispielsweise ja sehen, ist, dass man immer mehr es selbstverständlich findet, dass also Menschen sich eben einer Nation dann zuordnen. Es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, in 1881 oder irgendwie um diesen Dreh herum, nee, früher, schon 1873 gibt es einen Kongress der Statistiker, einen internationalen Statistikerkongress in St. Petersburg, wo beschlossen wird, dass man bei jedem Zensus die Frage mitstellt nach der Nationalität. Ja? Also sozusagen dieser Versuch, sozusagen das selbst zu beschreiben, der greift um sich, das wird immer selbstverständlicher. Und ich glaube, dass man auch diese zollpolitische Wende in diesem ganzen Kontext der Nationsbildung sehen sollte.
Also es kommt zu dieser Wende, 78, 79. Ich nehme an, dass diese Wende jetzt nicht nur im Deutschen Reich erfolgt, sondern dass andere Nationen nachziehen oder gleichzeitig handeln. Ist es so? Und führt das Ganze hin zu einem stärker protektionistisch ausgerichteten Wettbewerb in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg?
Jein. Das ist eine wirklich schwierige und, wie ich finde, auch immer noch nicht ganz beantwortete Frage, nämlich wenn man die Debatten um 1878, 79 im Deutschen Reich sich anschaut, wird immer wieder darauf verwiesen, dass ja die ganzen anderen Länder mit Ausnahme der Briten auch gerade dabei sind, ihre Zolltarife zu erhöhen. Und zum Teil verweist man darauf, auf Dinge, die eben schon stattgefunden haben, beispielsweise eine russische Zollerhöhung. Zum Teil verweist man aber auch auf Diskussionen, die eben gerade stattfinden und die noch nicht zu irgendwelchen neuen Gesetzen geführt haben. Also das ist eine Sache, die im Fluss ist. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach zu sagen, wer hat jetzt damit angefangen. Die Deutschen waren relativ früh dabei, dann tatsächlich also die Zölle konkret zu erhöhen. Jetzt die Frage, was hat das dann zum Beispiel für Wirkungen gehabt? Das ist ganz interessant, denn ich glaube, diese Zollerhöhungen hatten tatsächlich deutlich weniger Wirkungen, als man häufig glaubt. Und das liegt einfach daran, dass das die Zeit ist, in der die Transportkosten massiv gesunken sind. Das ist die Zeit, in der die Eisenbahnen ausgebaut werden. Das ist die Zeit, in der die Dampfschifffahrt sich weiter durchsetzt und auch immer effizienter wird. Die Transportkosten über Land und über See sinken ganz rapide. Und das hat zur Konsequenz, dass diese Zölle eigentlich gar nicht den Effekt haben, weil sie mehr oder weniger überholt werden durch rapide sinkende Transportkosten in der gleichen Zeit.
Also Transportkosten runter, Zölle rauf, am Ende ein Nullsummenspiel möglicherweise oder zumindest nicht diese dramatischen Auswirkungen, die man zunächst annehmen könnte. Aber Protektionismus ist eben nicht nur ein ökonomisches Phänomen, sondern auch ein politisches. Verändert das Klima in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg? Kann man vermutlich auch schwer quantifizieren, nicht?
Das kann man schwer quantifizieren, aber ich würde stark vermuten, dass es dazu beigetragen hat. Das ist also Teil eben dieses zunehmenden Denkens in Form von einem Wettbewerb ist, der eben auch nicht mehr so kooperativ ist, sondern eben immer konfrontativer wird in verschiedenen Bereichen. Also ich denke, auch wenn eben diese Zölle gar nicht diesen Effekt hatten, haben sie dazu beigetragen, dass dieses Klima sich verändert hat. Aber das ist jetzt auch einfach erstmal nur so, das kann ich nicht so gut belegen, ist auch wahrscheinlich etwas, was man nicht wirklich quantifizieren kann.
Ja, Herr Wolf, Sie haben uns gezeigt, dass man von dieser zollpolitischen Wende 78, 79 ausgehend über ganz viele wirtschaftliche und politische Phänomene des 19. Jahrhunderts nachdenken kann und dass bei einigen Themen auch noch viel zu tun ist. Und ich hoffe, das ist ein Forschungsthema, das in den nächsten Jahren dann auch intensiv bearbeitet wird. Vielleicht zum Abschluss. Wie halten Sie es denn nun mit dem Spannungsverhältnis Freihandel, Protektionismus? Kann man sich da irgendwo selbst verorten oder ist es immer der Kontext, der entscheidet, wie viel Freihandel, wie viel Protektionismus ist gut für die Welt oder einen Staat?
Ich würde mich in dem Spektrum eher näher am Freihandel als am Protektionismus sehen, weil Protektionismus ganz schnell eben unbeabsichtigte, schlechte Nebenwirkungen generieren kann. Also ich meine, die sozusagen diese Idee, ja, wir brauchen Schutz vor irgendwelchen Einflüssen aus dem Ausland, die ist natürlich immer da und es führt dann eben sehr schnell dazu, dass dann Dinge geschützt werden, die vielleicht gar nicht unbedingt so schützenswert sind. Also das ist eine Abwägung. Umgekehrt natürlich ist es gerade in der Zeit heute ganz wichtig, dass man eben immer wieder die Frage stellt, wer setzt wo eigentlich die Regeln fest? Und es ist dann eben schon wichtig, wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen aber eben höhere Standards haben, zum Beispiel im Arbeitnehmerschutz, im Umweltschutz und so weiter, dass man dann eben auch Instrumente an der Hand hat, die das einem möglich machen, dass man so etwas demokratisch legitim durchsetzen kann. Und das ist deswegen, also weiß nicht genau, wie viel wir da aus der ersten Globalisierung lernen können, außer dass natürlich das Klagen nach Schutz also immer da war. Aber also ich denke, es gibt durchaus natürlich auch gut begründete, berechtigte Interessen, die schützenswert sind. Also das muss tatsächlich, glaube ich, immer wieder neu ausgehandelt werden.
Herr Wolf, ich habe sehr viel aus diesem Gespräch gelernt, unter anderem, dass die Suche nach Schutz manchmal Konsequenzen zeitigt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht, wenn man über Schutz nachdenkt, zum einen, und dass es dieses Spannungsverhältnis zwischen Freihandel und Protektionismus eingebettet ist in ein äußerst komplexes System, das aus Politik, Wirtschaft und kulturellen Elementen sich gleichzeitig speist. Herr Wolf, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank an Sie.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.